Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Es ist schon wieder Mittwoch und das bedeutet, es gibt eine neue Folge eures Lieblingspodcasts aus der Welt des Wasserstoffs. Und wie schon letzte Woche ist wieder ein Star aus dieser Wasserstoffwelt zu uns gekommen. Matthias Rudloff ist wieder hier bei uns, der Geschäftsführer von Ambatec. Hallo Matthias, schön, dass du es auch in dieser Woche wieder hierher geschafft hast.
Hallo, ja, ich freue mich auch, nochmal dabei zu sein.
Wir sprechen natürlich nicht jetzt alles nochmal durch, über was wir letzte Woche gesprochen haben. Also du hast dich letzte Woche natürlich auch vorgestellt, hast Ambatec vorgestellt und hast auch eure Technologie, euer Produkt vorgestellt. Eben dieses Produkt, wenn man es jetzt mal in drei Worten zusammenfassen möchte, eben halt Wasserstoffspeicherung in Eisen-Nuggets im weitesten Sinne. Ich glaube, um in die Folge in dieser Woche zu starten, für manche könnte es natürlich schwierig vorstellen, sein oder vorzustellen sein, wie diese Nuggets so konkret aussehen. Haben wir es da irgendwie mit faustgroßen Sachen zu tun oder wie muss man sich das denn vorstellen? Wir sind natürlich jetzt ein Podcast, kannst kein Bild zeigen, ist blöd, aber.
Nein, genau. Also man muss sich das so vorstellen, findet das natürlich auch, gibt auch Fotos auf der Website. Irgendwas zwischen kleinen Kugeln und kleinen Steinen. Wir haben die nicht umsonst Nuggets genannt, Durchmesser ungefähr 1 Zentimeter. Die kann man in so eine Schüttung bringen und diese Nuggets bestehen, wenn der Speicher leer ist, aus Eisenoxid. Das heißt, chemisch ist das FeOx. Und wenn dann da der Wasserstoff raufgegeben wird, dann reduziert der Wasserstoff dieses Eisenoxid. Das heißt, er entrostet es und nimmt sich sozusagen die O's aus dem Oxid. Und Wasserstoff H2 plus O gibt Wasser. Das heißt, es geht Wasserstoff rein in den Speicher und dann bei der Beladung kommt Wasser wieder raus. Das heißt, das Wasserstoffmolekül kommt auch wieder raus, wird im Kreis gefahren. Ich kann das dann, das wird das Wassermolekül, was da rauskommt, kann ich dann wieder benutzen und es in eine Elektrolyse geben und damit erneut Wasserstoff produzieren. Ist besonders smart für die ganzen Wüstenprojekte, über die wir hier sprechen, wo man ja jede Menge kostengünstige Energie hat. Was es da aber nicht gibt, ist Wasser. Das heißt, wir können dort eine Lösung anbieten, dass wir zwar die Energie mitnehmen, aber das Wasser bleibt da.
Aber das Wasser da lassen, ja, genau.
Genau. Und bei der Speicherentladung geht das Ganze andersrum. Da wird das Eisen wieder oxidiert oder sozusagen wieder verrostet und zwar mit Wasserdampf. Wasserdampf kommt mit Eisen in Berührung, die O's wandern wieder rüber zum Eisen. Übrig bleibt H2, also Wasserstoff, genau das, was wir haben wollen, um es dann zu benutzen.
Ja, genau. Dieses Produkt oder diese Technologie, die nennt ihr ja HCS. Ich hoffe, so ist auch die offizielle Formulierung quasi.
Ja.
Sehr gut. Eben halt Hydrogen Compact Storage, so wie du uns ja in der letzten Woche auch schon erklärt hast. Du hast uns auch schon mitgeteilt in der letzten Folge, dass die ersten kommerziellen Einheiten verfügbar sind und auch ja zum Teil schon genutzt werden, auch auf Kundenseite. Aber ich könnte mir vorstellen, ihr habt wahrscheinlich da mit dem Stand heute nicht zu denken aufgehört, sondern ihr habt Pläne, wie sich das die nächsten Monate und Jahre auch darstellen soll, wie es sich entwickeln soll. Und jetzt ist es doch so, wahrscheinlich hast du eine ähnliche Meinung, die Wasserstofftechnologie, die Wasserstoffindustrie und natürlich auch dazugehörige Markt, die sind natürlich aktuell, Stand heute, eben halt jetzt Mai, Juni 2025, in einer gewissen abwartenden Haltung und ja, jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber die schreien jetzt wahrscheinlich nicht direkt nach euren Containern von allen Ecken und Enden, oder?
Ja, das ist ja die Situation der Gesamtbranche so ein bisschen. Wir haben ja einen ziemlichen Hype erlebt, so weiß ich nicht, um das Jahr 22 rum. Wie nach vielen Hypes gibt's dann eine gewisse Abkühlung. Das haben wir dann so in 23 erlebt und dann so ab 24 kann man sagen, kriegt man so die Kurve und sagen wir mal, arbeitet auf einer gewissen realistischen Basis, so dass wir doch Schritt für Schritt Projekte sehen, die dann auch in die Umsetzung kommen. Natürlich längst nicht so viele, wie man sich ursprünglich mal gedacht hat und längst nicht so schnell, wie es mal gedacht war. Aber das Ganze kommt in Bewegung. Von daher sind wir jetzt, sagen wir mal, in so einem Realismuspfad. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht ganz einfach, kommerziell tragfähige Wasserstoffprojekte zu gestalten. Am Ende hängt immer alles am Preis und am Geld. es ist natürlich so, dass also die Technologien sind technisch fertig, aber sie sind in der Gesamtwertschöpfungskette in Summe noch zu teuer. Deswegen werden sie so von selbst nicht genutzt. Wir wollen einen Beitrag leisten, einen wesentlichen Bestandteil dieser Prozesskette kostengünstiger zu machen, nämlich den Transport und damit eben auch zu helfen, dass die ganze Wasserstoffwirtschaft insgesamt schneller zum Tragen kommt und ins Leben kommt. Trotzdem können wir das nicht alleine schaffen und am Ende des Tages brauchen wir natürlich Leute, die Wasserstoff haben wollen, die Wasserstoff nutzen wollen.
Ja.
Und da ist dann die Frage, was motiviert sie dazu, das zu tun? Es gab mal eben in dieser Hype-Zeit, das war so der Höhepunkt der Gaskrise, wo die Gaspreise explodiert sind. Da haben viele sich das Thema Wasserstoff angeguckt mit der Fragestellung, kann ich damit Geld sparen? Und haben dann festgestellt, dass es auch nicht viel billiger ist. Im Gegenteil, dass es noch teurer ist. Das heißt, rein der Preis, ich benutze heute Erdgas, ich könnte es auch mal mit Wasserstoff versuchen, wird nicht reichen, um den Markt in Schwung zu kriegen. Und wir brauchen aber diese Nutzerseite, weil das letztendlich diejenigen sind, die Münzen ins System einwerfen.
Ja.
Nenne es, sage ich mal, so platt. Ja, wenn am Ende keiner so ist bereit ist, fürs Endprodukt zu bezahlen, muss auch keiner Wasserstoff produzieren und dann muss auch keiner Wasserstoff transportieren und dann ist für die gesamte vorgelagerte Kette einfach kein Geld verfügbar. So, von daher ist das der Schlüssel und da arbeiten wir jetzt auch dran, obwohl wir eigentlich nur Transportcontainer verkaufen wollen, kümmern wir uns jetzt vermehrt darum, Leute zu finden, die einfach Wasserstoff benutzen wollen, brauchen können und die vielleicht noch in der Schockstarre sind von vor 3 Jahren, wo sie sich mal damit beschäftigt haben, wo sie dann rausgekommen sind und gesagt, alles viel, viel, viel zu teuer, packe ich in die Schublade. Wasserstoff muss gar nicht so teuer sein. Wie gesagt, wir sehen, dass man heute für 4, 6, 8 Euro das Kilo, wenn man mit unserem System arbeitet, Wasserstoffmengen bekommen kann und eben seine grüne Transformation als Unternehmen starten kann. Und das ist ein Preisniveau, was wir auch in Zukunft hier sehen wollen, egal ob aus der Pipeline oder mit anderen Systemen. Und auf der Basis kann und sollte man nach Applikationen suchen. Wenn man das umrechnet in Erdgaspreis sind natürlich auch 6 Euro das Kilo, was für Wasserstoff schon relativ günstig klingt, sind 18 Cent die Kilowattstunde. Das ist für Erdgas immer noch viel, viel, viel zu teuer.
Ja.
So, und das heißt, es braucht in irgendeiner Form eine Zusatzmotivation, weswegen Kunden diesen Wasserstoff kaufen sollten. Und das wird wahrscheinlich ein grüner Treiber sein, dass man entweder weil mein Kunde nur grüne Produkte haben will, selber den Produktionsprozess grün macht oder weil es eben irgendwelche Klimaschutzkonzepte gibt, wo ich schrittweise einfach in eine grüne Produktion will oder weil von außen jemand sagt, du musst das einfach.
Ja. Ja, ich wollte noch nachfragen. Siehst du den Engpass, ist wahrscheinlich schwierig, das jetzt so pauschal zu beantworten, aber siehst du den Engpass eher auf der Erzeugerseite oder auf der Verbraucherseite?
Definitiv auf der Verbraucherseite. Also es gibt ganz, ganz viele Projekte auf der Produktionsseite, die in Startlöchern sind,
ja,
die aber nicht zum Tragen kommen, weil sie keinen Offtake kriegen.
Ja. Ja, genau.
Und das ist ja vom Grundsatz auch erkannt. Deswegen gibt's diese H2Global-Geschichten, diesen Mechanismus, wo letztlich mit öffentlichem Geld Langfristbezugsverträge abgeschlossen werden, die dann in Kurzfrist Lieferverträge umgewandelt werden und so weiter. Das ist vom Grundsatz ein guter Ansatz, aber das löst das Problem als Ganzes noch nicht oder ist nicht hinreichend, um den Markt ins Rollen zu kriegen. Also für uns steht und fällt das ganze Thema mit dem Offtake, mit diesem Plattenbeispiel. Da werden die Münzen ins System eingeworfen und damit wird letztlich das ganze System gestartet und befeuert.
Ja, ich schätze das denn ein, wird sich die Verbraucherseite in den nächsten Jahren in diese Richtung entwickeln? Weil ich habe, gut, das bin auch nicht nur ich, sondern ich glaube, die Meinung ist ja allgemein schon die, dass wir in einer Phase stecken, wo Wasserstoff auf der Verbraucherseite jetzt schon ein bisschen arg viele Chancen auch hat verstreichen lassen. Sei es in der Mobilität, sei es in der Wärme, sei es in anderen Anwendungen. Siehst du da den Turnaround und wird es irgendwann einen ansteigenden Verbrauch geben?
Wir hoffen das und wir wollen mit unserem Ansatz Mut machen, das Thema nochmal neu zu denken. Also auch für Leute, die vielleicht sich damit befasst haben und dann zu so einer Schlussfolgerung gekommen sind, wie du gerade beschrieben hast, dass sie sagen, hey, vielleicht geht's ja doch, weil eigentlich wäre es schon ganz schön und es hat eine Menge Vorteile, dass, dass wenn ich meinen Backofen nicht rausschmeißen muss und einen Stromofen kaufen muss, sondern wenn ich bei meinem Gasbackofen bleiben kann und mische da Wasserstoff bei. Ja, das ist in Summe einfach viel charmanter und viel kostengünstiger. Also von daher haben wir da die Hoffnung, dass das gelingen kann. Vielleicht nicht an allen Ecken und Enden, aber doch bei wesentlichen Prozessen, die eben ganz, ganz schwer nur anders dann auch umzustellen sind.
Diese, ich möchte nicht sagen negative Stimmung, aber diese Vorbehalte, die kommen ja in vielen Fällen eben aus einer Erfahrungswelt, die jetzt auch Laien in den letzten Jahren vielleicht gemacht haben. Und das beste Beispiel ist da immer natürlich die Mobilität. Das ist immer so vielleicht das Leuchtturmbeispiel, wenn man ja jetzt vielleicht vor 4, 5 Jahren, als es noch PKWs so richtig gab, die mit Wasserstoff funktioniert haben, versucht hat, an Tankstellen zu betanken, hat man auch öfter mal, wenn man ganz ehrlich ist, wahrscheinlich jetzt weniger Erfolg damit gehabt. Und selbst wenn man Erfolg hatte.
Ich fahre ja selber so ein Fahrzeug, einfach, ja, um da auch wirklich das Ohr an der Masse zu haben und könnte da jetzt auch manche Anekdote erzählen. Es ist aktuell als Pkw-Fahrer ist es so ein bisschen Liebhaberei, ne? Muss man schon sagen. Also es, der Vorteil ist, wenn man zur Tankstelle kommt, man muss nicht warten in der Regel, ja, man kommt sofort dran und ist dann auch relativ schnell fertig. Das ist ja auch einer der Treiber. Das ist gut. Wenn man jemanden trifft, ist immer nett, weil man ist in der Regel jemand aus der Community. Man unterhält sich, tauscht Visitenkarten aus. Das ist einfach sehr nett. Aber von der praktischen Brauchbarkeit ist es einfach schwer vermittelbar. Es ist nicht vergleichbar mit dem, was man jetzt gewöhnt ist an anderen Stellen.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil das ist doch so ein bisschen tatsächlich der Fall, auch dass da die Technologie zu lange einfach so ein bisschen vielleicht geschwelt hat und dann eben halt von der anderen Technologie überholt worden ist. Aber man kann natürlich an die Wasserstofftankstelle fahren und die Betankung geht schnell, wo du das erwähnt hast, aber dann hast du selbst bei den Wasserstofffahrzeugen normalerweise, ich habe auch eins gefahren lange Jahre, eben halt eine Reichweite von, was weiß ich, von 400 Kilometern. Und die hast du mit Batteriefahrzeugen jetzt locker auch, wenn du dir ein neues Batteriefahrzeug kaufst.
Genau, also ich denke tatsächlich im Pkw-Bereich sehe ich Wasserstoff langfristig nicht. Da sind die batterieelektrischen Systeme so gut geworden, dass die Vorteile für ein paralleles System nicht da sind. Im Lkw-Bereich sehe ich das durchaus anders. Da sind einfach die Volumina wesentlich größer, die man bewegen muss. Es muss mehr Energie an Bord und das lässt sich elektrisch nur für wenige Fälle regeln. Da sehe ich durchaus eine Perspektive für Wasserstoff. Und dann eben in den Industriebereichen, über die wir schon gesprochen haben, Prozesswärme, Hochtemperaturwärme, bestimmte Verbrennungsprozesse und dann natürlich chemische Industrie, Stahlindustrie und so weiter. Da hat Wasserstoff den Platz und da passt da hin und deswegen werden wir Wasserstoff haben und eben natürlich als Speichermöglichkeit der Energie für die Dunkelflaute.
Ja. Letztendlich könnte ich mir denken, könnte es euch doch im Endeffekt auch recht sein, wenn jetzt die Mobilität sich komplett auf die Batterie fokussiert, weil wir dann ja diese Engpässe zum Beispiel an den Autobahnrasthöfen haben werden, wenn da plötzlich irgendwie eine große Zahl an LKWs auftaucht und alle elektrisch laden wollen. Und da ist doch eigentlich euer Produkt, euer Container. In der letzten Woche hast du erwähnt, was ihr da für eine Leistung rausbekommt und auch welche Massen ihr in so einem Container speichern könnt. Ist doch eigentlich super. Man stellt sich einfach so eine Batterie von euren Containern an den Autobahnrasthof, hängt eine Brennstoffzelle dahinter und hat schönsten Strom, um den in die Trucks zu laden.
Genau, ohne dass man dicke Zuleitungen zur Raststätte bauen muss.
Ja, genau.
Ja, ist eine Applikation, von daher, genau, Speicher braucht man immer, um Energiewende hinzukriegen.
Ja, vielleicht als Abschluss noch, was wünschst du dir denn für die Zukunft? Hast du irgendwas, wo du sagen würdest, das nervt mich, das muss sich verändern? Wir hatten in vielen Fällen hier im Podcast ehrlich gesagt, dass die Gäste dann am Schluss nochmal schön auf die Politik schimpfen. Ich weiß nicht, ob du das auch machen möchtest oder ob du irgendwelche anderen Stellen hast, die schmerzhaft für dich sind und die du gerne ansprechen möchtest.
Nein, ich bin nicht so ein Freund von Politikbashing. Also, aber was wir schon brauchen, ist in irgendeiner Form ein Anreizsystem, um diese grüne Transformation zu befördern. Da bin ich mir im Moment nicht ganz klar, wie die neue Bundesregierung da die Schwerpunkte setzen wird. das wird ganz ohne Politik nicht gehen. Und ich bin jetzt auch nicht der Experte, der sagt, genau das und das ist der Mechanismus, den man unbedingt einführen sollte. Ich will es so abstrakt formulieren, es muss einen Anreiz geben. Die Wasserstoffwirtschaft steht Gewehr bei Fuß. Die Technologien sind entwickelt. Die Projekte sind vorbereitet. Wenn jemand wirklich Wasserstoff benutzen will, dann wird er auch kommen. Dieses Henne-Ei-Thema ist jetzt auf der Abnahmeseite zu bewältigen. Da müssen die Leute motiviert sein, das entsprechend zu tun. Im Kraftwerksbereich würde ich mir tatsächlich wünschen, dass man das, was vorskizziert ist im Kraftwerkssicherheitsgesetz von der letzten Bundesregierung, dass man das in ähnlicher Form auch in die Umsetzung bringt. Also nicht nur auf große Gaskraftwerke schaut, sondern eben auch dezentrale Speicherlösungen auf Wasserstoffbasis dort explizit mit reinnimmt. Das ist zutiefst sinnvoll unter vielen Gesichtspunkten und da können wir auch einen guten Beitrag zu leisten, dass das dann wirklich so aufgebaut wird zu vertretbaren Kosten.
Alles klar. Ja, vielen Dank, Matthias, für diese Einschätzungen, auch nochmal für die Darlegung eurer Ideen und Strategien und natürlich auch eurer Technologie. War super spannend, hier in der Bar mit dir zu sprechen. Wenn sich unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ein noch näheres Bild über Matthias und natürlich auch über Ambatec machen wollt, dann scrollt doch nach unten in eurem Podcast-Player. Wir verlinken euch auch die Webseite von Ambatec. Das heißt, ihr könnt dann auch direkt auf den Link klicken und weitere Informationen erhalten. Ihr habt auf eurer Webseite ja sicher auch eine Kontaktmöglichkeit. Ansonsten steht euch natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, immer der Weg offen. Ihr könnt auch an uns schreiben und wir leiten eure Nachrichten entsprechend weiter. Ihr könnt unsere E-Mail-Adresse dafür nutzen, kontakt@hydrogenbar.de. Und die letzte Möglichkeit, die ihr nutzen könnt und auch solltet, ihr solltet auf unserer Webseite vorbeischauen, www.hydrogenbar.de. Auch dort gibt es ein Kontaktformular, das ihr ausfüllen könnt und dann erreichen uns eure Nachrichten ebenfalls. Ja, Matthias, noch ein letztes Wort von deiner Seite oder sowas. Möchtest du unserer Hörerschaft noch irgendwas mit auf den Weg geben?
Also ganz herzlichen Dank für das gute Gespräch. Hat mir wirklich Spaß gemacht, hier mit Martin, mit dir im Gespräch zu sein. Und einfach, wenn alle mitnehmen, Wasserstoff muss gar nicht teuer sein. Wir können jetzt starten.
Super. Eine schöne Message am Schluss. Wir wünschen euch eine schöne Woche und eine gute Zeit. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet für eine neue Episode des Hydrogen Bar Podcasts. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.